Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands mit der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit OneFord Media. Ich bin Dennis und habe auch heute wieder an meiner Seite Marie Backhaus. Schön, dass du da bist.
Hallo Dennis.
Ja, wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast. Diesmal gehen wir über den Tellerrand hinaus. Herzlich willkommen, Jannike Jungklaus.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
Du bist deines Zeichens Mindset-Expertin und Life-Coach. Liebe Jannike, erzähl doch bitte einmal ein bisschen von dir und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, also genau, ich bin Jannike, ich bin jetzt 29 Jahre alt, werde dieses Jahr 30. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin aktuell noch Vollzeit auch im Online-Marketing tätig und bin jetzt seit circa 3,5-4 Jahren in der Selbstständigkeit. Ich glaube, wie bei so vielen ist es bei mir tatsächlich auch aus einer persönlichen Geschichte nach heraus entstanden. Ich habe irgendwie, ja, nachdem ich mit dem Schwimmen aufgehört habe damals, also ich war jetzt auch 15 Jahre circa im Leistungssport und bin da bis zu EM und WM geschwommen, also habe auch viel Zeit sozusagen meines Lebens da mit dem Schwimmen verbracht und bin dann, nachdem ich aufgehört habe, in ja ein ganz schönes mentales Loch gefallen, würde ich sagen. Und zwar so, dass ich echt gemerkt habe, so, ich komme da jetzt erstmal alleine nicht wieder raus. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich das mir auch selber eingestanden habe, dass ich da alleine nicht wieder rauskomme, und hat dann durch Therapien, Coachings und so weiter da echt an mir gearbeitet, da mitgearbeitet, um zu verstehen, warum das einfach so von heute auf morgen nicht mehr ging. Das war tatsächlich so, und ich glaube, das ist auch ein Moment, den werde ich nicht so richtig vergessen. Da bin ich nach der WM in die Parkbucht gefahren von der Schwimmhalle und ich konnte nicht aus meinem Auto aussteigen. Ich war echt so, ich hatte so eine Aversion in mir gegen dieses Schwimmbad, gegen das Training, gegen alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und da habe ich echt gemerkt, okay, so, keine Ahnung, das geht nicht. Ich bin umgekehrt und wieder weggefahren. Und das war so ein richtiger Moment, der mich, glaube ich, bis heute geprägt hat, in einem Sinne, dass mich das selber so erschrocken hat, dass, ja, dass es so stark sein kann, so eine Aversion. Ja, und dann bin ich irgendwie durch eine Essstörung durch ein Burnout, also habe alles nochmal irgendwie mitgenommen, was da irgendwie dann noch auf der Strecke lag, sage ich mal. Das war natürlich nachher alles irgendwie nur Symptome, beziehungsweise die Folge von Symptomen, die ganz woanders lagen. Aber so ein bisschen meine Flucht, ne? Und das Schwimmen war einfach so ganz lange das, was mich so ein bisschen getragen hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so als ich da rausgekommen bin und die Wege und die Strategien an die Hand bekommen habe, aber mir auch selber erarbeitet habe, dass ich gemerkt habe, ich möchte das irgendwie weitergeben. Und das ist jetzt so ein bisschen das, woraus es entstanden ist, hat sich natürlich weiterentwickelt. So, ich habe angefangen mit dem Gesundheitscoaching, so, das kam eher aus der Sportrichtung, bin dann in diese Life- und Business-Coaching-Richtung gegangen, wo ich auch heute noch tätig bin, und mache eben nebenbei diese Seminare auch im Leistungssportbereich beziehungsweise im Sportbereich.
Vielleicht magst du uns einmal erklären, was ein Mindset-Coach genau macht. Also was sind da so deine Hauptaufgaben? Wo liegt dein Augenmerk?
Ja, super spannende Frage. Eine meiner Lieblingsfragen. Nein, tatsächlich, weil Mindset ja so ein Begriff ist, der kann alles oder nichts beinhalten, ne? Und ich glaube, das Spannende an dem Job ist, finde ich, dass man wirklich darauf guckt, was für einen Einfluss haben die Gedanken auf das eigene Handeln nachher. Also beziehungsweise auf das Verhalten und dann wiederum auf die Identität. Und das ist ja das, was ich genau mit der Parkbucht auch beschrieben habe, ne? Das war nicht, weil ich gerade körperlich gar nichts mehr konnte. Also es war mit Sicherheit auch ein Teil davon, so nach einer Weltmeisterschaft ist man auch ein bisschen kaputt. Aber das war eher so, dass meine Gedanken mir suggeriert haben, ich kann nicht mehr. Und es war einfach Sense so. Und was für eine, und das haben auch viele Leistungssportler, glaube ich, dass dieses Phänomen, dass wenn sie gedanklich fest im Kopf sind, das ist ja so ein bekannter Begriff auch im Sport, dass sich das dann auf die körperliche Leistung auswirkt. Und ich glaube, so, das ist so ein bisschen das ganz plakativ erklärt, dass wir uns, oder dass ich mir anschaue, was für einen Einfluss haben nachher die Gedanken auf das Verhalten und auf die Identität und dann eben auch im Alltag.
War das nur der erste Moment, wo du festgestellt hast, okay, so mentales Training, die Mentalität ist unfassbar wichtig? Oder gab es vorher auch schon Momente im Sport, beim Schwimmen, wo du das festgestellt hast, dass man vielleicht an der Sache ein bisschen arbeiten kann?
Es gab definitiv vorher auch schon Momente. ich glaube, und zwar unzählige. Also als ich noch klein war, beziehungsweise als wir da so reingewachsen sind, da war dieses psychologische Begleitung noch kein großes Thema im Sport. Und das ist was ich sehr schön finde heute, dass sich das geändert hat und so peu à peu immer mehr reinkommt. Aber deswegen war das definitiv auch rückblickend, gab es diverse Momente, wo ich sagen würde, da habe ich das schon gemerkt und ich habe aber nicht gewusst, wie ich damit umgehen kann. Also es sind so ganz einfache Sachen, ne? Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Wie gehe ich mit Frust um? Wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie 2 Jahre auf etwas hintrainiert habe und es ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe? Dann aber auch im Training, ne? Was ist, wenn ich mich mal nicht so fühle? Wie gehe ich mit damit um, dass ich körperlich gerade nicht hinterherkomme oder auch irgendwie mental, ne? Also ich meine, die meisten haben ja auch ein Leben außerhalb des Sports und machen das nicht als Profisport. Das heißt, da kommt das Studium dazu, da kommen Nebenjobs dazu. Wie manage ich das alles? Und das waren schon einige Sachen auch vorher, wo ich sagen will, dass dieses ganze Thema mentale Stärke einen riesen Einfluss irgendwo hatte oder auch, ne, wie erlange ich diese mentale Stärke und nicht nur, als ich da dann sozusagen, als es schon zu spät war, sage ich mal, ne, wo es dann einfach so ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, da hat sich zu viel angestaut über die Jahre und ich habe das nicht bearbeitet und jetzt habe ich sozusagen gerade keine Strategie, damit umzugehen.
Eher verdrängt sozusagen, ja, vielleicht im definitiv. Laufe der Zeit.
Ja.
Glaubst du, es machen sehr viele Sportler und Sportlerinnen auch heute noch, dass sie solche Probleme eher verdrängen, als sich damit zu beschäftigen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man kann das nie pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass gerade dieses der Umgang mit Misserfolgen etwas ist, was häufig verdrängt wird. Ich glaube, dass sich da die Nationen auch so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube zum Beispiel, ich habe noch ein Jahr in Australien trainiert und gelebt. Ich habe das Gefühl, so von dem, was ich beurteilen kann, dass die einen ganz anderen Umgang damit haben und schon sehr viel weiter sind als wir in Deutschland. Einfach in Richtung, das ist ein offeneres Mindset, was das anbetrifft. Also diese Fehlerkultur, dieses, wie werde ich für mich besser und nicht diese ständige Competition auch im eigenen Team zu haben, ne? Also das ist eher auf einer gesunden Ebene sozusagen dort und nicht so wie hier. Oder dass man sich wirklich anschaut, hey, was ist da schiefgelaufen, daraus lernen kann und dann eben auch weitermacht. Und ich glaube, dieses... Manchmal wird das vielleicht hier schon gemacht, was kann man daraus lernen, aber es kann nicht richtig abgehakt werden. Und das führt dann dazu, dass es sich aufsummiert.
Was glaubst du, woran liegt das? Also liegt das da wirklich einfach generell am Mindset, zum Beispiel jetzt in Australien, oder ist man in Deutschland, was sowas angeht, einfach noch zu verschlossen? Also ist da vielleicht noch so eine Sperre, dass man die Leute vielleicht auch noch zu sehr verurteilt, wenn man irgendwie so eine Hilfe in Anspruch nimmt?
Ja, ich glaube beides. Also ich glaube schon, dass es sich gebessert hat. Ich glaube trotzdem, dass einige Parts noch stigmatisiert sind. So. Und ne, wir haben es vorher schon gesagt, so Teenager können wirklich böse sein. Und das ist natürlich gerade, wenn man in den Leistungssport reinwächst, eine Sache, wenn du Angst vor der Verurteilung von anderen hast. Wir im Erwachsenenalter, die vielleicht auch dann irgendwie schon an sich gearbeitet haben, wo eine gewisse Selbstreflexion auch da ist, das ist eine ganz andere Nummer, ne? Aber wenn man nachher als Teenager in einer Mannschaft steht und dann, das gibst du bekannt, aber wird irgendwie deutlich, dass du mit dir selbst struggles, mentale Probleme hast, vielleicht mit deinem Körper struggles, da stehen dann halt 19 Leute dir gegenüber und werten das, zumindest in deinem Kopf, ne? Und ich glaube, das bedarf unfassbar viel Offenheit und auch Schulung für die Trainer als auch für die, ja, Spieler selbst, sage ich mal, dass sich das dann eben ändert.
Du hast jetzt ja ein bisschen auf deine eigene Geschichte zurückgeblickt. Zum Nachhinein aus deinen eigenen Erfahrungen, was würdest du dir eigentlich für die Arbeit mit Jugendlichen in den Verein wünschen, wie man mit diesen Situationen umgeht, gerade im heranwachsenden Alter, wo sich vieles verändert und wo man sowieso immer am Zweifeln ist und wenn dann Leistungssport noch dazukommt, extrem ambitioniert, wie sollten die Vereine damit umgehen?
Mit welchen Situationen konkret meinst du?
Ja, einfach der Leistungsdruck, der Selbstzweifel. Ich kenne es jetzt aus meiner Jugend ohne Leistungssport. Ich glaube, so mit 13, 14, 15, 16 ist man so in einem Alter, wo man mit sich unzufrieden ist, mit den Eltern unzufrieden, mit der Schule. Und ich glaube, wenn der Sport, wo man dann vielleicht auch ein großes Ziel vor Augen hat, irgendwie mal bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch deutschen Meisterschaften teilzunehmen, dass das nochmal ein zusätzlicher Druckmoment ist.
Ich würde sagen, dass erstmal der Raum geschaffen wird, dass diese Zweifel da sein dürfen. Weil ich glaube, das ist etwas, das ist menschlich, das hat jeder. Und gerade im Leistungssport, je höher man kommt, desto größer kann das Selbstbewusstsein werden oder desto stärker kann das werden, ne, was mit den Erfolgen und Misserfolgen auch wachsen kann. Aber natürlich können dann auch die Zweifel wachsen. Das heißt, wenn der Raum nicht da ist, wenn es keine Kultur gibt, wo man sich darüber unterhalten kann, wo man das Gefühl hat, die Trainer sind da, die oder wer auch immer es nachher ist, ne, psychologische Betreuung, Team, Coaches, name it, dann gibt es keine Basis dafür, so etwas zu erschaffen. Ich glaube, das ist das Erste, diesen Raum zu geben und dann wirklich das zu schulen, ne? Und das können Workshops sein, das können Teammaßnahmen sein, das kann von bis reichen, das hängt total von der Mannschaft nachher ab und wie alt die sind, ne? Das ist natürlich auch mal ein Faktor. Sind das 10-Jährige, sind das nachher irgendwie schon 19-Jährige? Das sind natürlich unterschiedliche Maßnahmen, die man da machen kann.
Ab welchem Alter sollte man anfangen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn du mich fragst, nie früh genug. Das kommt, glaube ich, total drauf an. Also wenn wir nur in Anführungszeichen über einen Breitensport sprechen, wo die Kinder einmal die Woche zum Training kommen, da ist es natürlich genauso wichtig. Die haben auch eine mentale Gesundheit dahinter. Ne? Wenn jetzt aber, also das ist die Frage, kommen die jetzt einmal die Woche zum Spaßtraining und haben auch wirklich Spaß und das ist eher so ein bisschen, sag ich mal, normale Spielereien, wenn da auch mal jemand dann frustriert ist oder so? Oder ist es nachher wirklich was, wo die sich 4, 5, 6 Mal die Woche sehen oder sogar noch häufiger? Und das wirklich eher in eine Leistungsrichtung geht. Ne, dann ist natürlich eine ganz andere Betreuung auf einem anderen Level nachher nochmal sinnvoll.
Was glaubst du, wäre denn der richtige Weg, das einzuführen? Dass das verpflichtend ist oder eher, dass die Kinder, Jugendliche sich selbst dazu entscheiden sollten, das in Anspruch zu nehmen? Vielleicht haben da aber natürlich dann viele auch die Scheu, das überhaupt mal auszuprobieren und diesen Weg zu gehen. Und gerade wenn das vielleicht andere dann in der Klasse oder im Sportunterricht oder im Verein verurteilen. Deswegen ist es, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, man macht es vielleicht verpflichtend oder freiwillig. Was glaubst du, was wäre da der bessere Weg?
Ja, du hast die Schere schon sehr gut aufgezeichnet, glaube ich. Es gibt für beides Pro- und Kontra-Argumente, denke ich. Aber aus meiner Sicht wäre es am schönsten oder am erfolgreichsten, wenn man es schafft, dass man den Mehrwert dahinter aufzeigt und dass die Kinder, die Schüler, die Studenten, die Erwachsenen nachher auch, je nachdem, wie lange sie diesen Sport machen, das nicht machen, weil sie sagen, mein Trainer hat gesagt, ich habe heute eine Sitzung, ne, und soll einmal über meinen letzten Wettkampf sprechen, sondern dass sie sagen, ich weiß, was das gedanklich mit mir macht und also für mich ist sozusagen oder was es mir bringen kann und deswegen gehe ich dahin. Weil die Arbeit mit dem Kopf ist genauso wichtig wie die Arbeit mit dem Körper. Und das ist was, glaube ich, viele immer noch unterschätzen, dass sie denken, das physische Training ist alles, was man machen muss sozusagen, um erfolgreich zu sein. Und ich würde eher sagen, dass es genau andersrum ist. Das mentale Training sind eher mindestens 60, wenn nicht sogar noch mehr Prozent. Und das physische Training ist so ein bisschen das, was nachzieht.
Gerade Schwimmen ist ja sehr prädestiniert, also wie man das mitbekommt. Ist es ganz, ganz wichtig, viele Bahnen durchzuziehen, Tag für Tag, Woche für Woche. Wie groß war dein Zeitaufwand in deiner aktiven Leistungsphase?
Also am Ende, nachdem ich aus Australien wiedergekommen bin oder auch in Australien noch, habe ich bis zu 6 bis 8 Stunden am Tag trainiert. Und genau, das dann aber logischerweise nicht mehr, als ich gearbeitet habe.
Und wie stark sollte der mentale Aspekt ausgedehnt sein? Das heißt, wie viel Raum sollte man wirklich dem mentalen Coaching einräumen?
Also natürlich jetzt auch nicht auch 6 bis 7 Stunden. Ne? Das ist natürlich beim Schwimmen jetzt irgendwie auch extrem gewesen, weil wir 3 bis 4 Einheiten pro Tag hatten, je nachdem, was für Einheiten das waren. Aber ich würde schon sagen, mindestens einmal die Woche und dann je nach Ereignis, sage ich mal, abhängig vielleicht nochmal ein zweites Mal. Aber das ist super individuell. Ne? Es gibt Sportler, denen reicht das alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen und die sind super gut damit aufgestellt. Und dann gibt es Sportler, die sagen, ich brauche das 3-mal pro Woche, weil ich gerade irgendwie in einem Loch bin oder nicht weiß, wie komme ich gerade hier auch mit außer sportlichen Situationen sozusagen zurecht, wie bringe ich das zusammen? Und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen abhängig, dass man gucken muss, was macht da am meisten Sinn.
Was glaubst du trotzdem, wie wichtig ist es, langfristig damit zu arbeiten? Also man hört ja auch oft im Sport, dass dann irgendwie ein Mentaltrainer nochmal irgendwie als Feuerwehrfrau zum Beispiel geholt wird, so als letzte Rettung, um nochmal einen Impuls zu geben. Kann das überhaupt so in letzter Sekunde, sage ich jetzt mal, noch was bringen? Und also ist es nicht viel besser, dann wirklich langfristig über Jahre dann kontinuierlich zu arbeiten?
Auf jeden Fall. Finde ich super spannend, dass du das mit dem Feuerwehrauto gerade gebracht hast, weil wir auch über die Trainerausbildung gesprochen haben und tatsächlich ein Bild, was ich da drin habe, genau zu diesem Aspekt, ist ein Feuerwehrauto. Ja, weil das genau der Punkt ist. Ne? Also ganz häufig ist es so, dass irgendwann merken dann auch manchmal Trainer, shit, ich komme hier nicht weiter und irgendwie bewegt sich das gerade in eine Richtung, die gar nicht gut ist, so ich muss jetzt irgendwie was tun. Und dann ist die Hoffnung dann dahinter, manchmal, auch nicht, kann man nicht pauschalisieren, ne? Dass es dann schnell gelöst werden kann. Und mentale Prozesse, das kann nicht schnell gelöst werden. Das dauert Jahre, bis sich was, ne, Neues etabliert hat, beziehungsweise bis neue Gewohnheiten dann durch alte ersetzt werden konnten, sage ich mal. Das kann auch schneller gehen, aber das kommt immer darauf an, wie konsistent ist der Sportler dahinter, wie hinterher ist er selber damit, dass er das irgendwie auch etablieren kann. Und das gerade jetzt, ich sag mal, 2 Wochen vorm Wettkampf kann man sowas häufig nicht mehr so lösen, wie es sich dann gewünscht wird. Deswegen ist es immer besser, auf jeden Fall das langfristig anzugehen, ja.
Was kann man dann so spontan noch machen? Hast du da bestimmte Methoden, die dann vielleicht doch noch mal irgendwie ein bisschen zumindest helfen können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so ein paar, die dann auch vielleicht auf dem Platz noch eingesetzt werden können oder in der Halle, je nachdem, welcher Sport es dann ist. Das geht über Visualisierungsübungen und Techniken, ne, bis hin zu so kurzen Fokusübungen, sage ich mal, die den Sportler wieder ins Hier und Jetzt holen und so ein bisschen aus dem Kopf raus. Da gibt es schon so die eine oder andere Methode, aber das wirkt auch nur meistens oder besser, wenn derjenige das schon kennt. Ne, wenn er schon Erfolge damit hatte, wenn er das im Training probiert hat, im Wettkampf probieren konnte und dann merkt, okay, das funktioniert, wie, ne, und das dann sozusagen auch von sich aus einsetzt, versus dass ich sage, hey, mach doch jetzt nochmal das und das. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, aber es gibt schon so ein paar, die man dann noch machen kann, ja.
Du betonst ja auch, dass es wichtig ist, da dauerhaft dran zu arbeiten, um einfach einen dauerhaften Effekt zu haben. Du unterstützt auch den Hamburger Hockeyverband, ja vor allem ja auch in der sportpsychologischen Trainerausbildung. Was kannst du den Trainern mitgeben, um ihre Sportler optimal mental vorzubereiten und auch zu begleiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, und ich finde es ein bisschen schwierig, die zu beantworten, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass Trainer nur bis zu einem gewissen Grad etwas machen können, weil sie eben keine Sportpsychologen sind und weil das Wissen dahinter dann eben auch fehlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen echt die Herausforderung, die im Sportbereich generell immer noch vorhanden ist, weil nicht bei ihnen in jedem Bereich für jede Mannschaft irgendwie Sportpsychologen zur Verfügung stehen, dass von den Trainern sehr viel mehr erwartet wird, als sie eigentlich leisten können. Und ich glaube, da ist es vielleicht was, sich immer weiter fortzubilden, also überhaupt zu verstehen und zu wissen, was gibt es da draußen an. Das können Krankheiten sein, das können aber auch dass sie sensibel dafür werden für bestimmte Situationen, für Auffälligkeiten im Verhalten von ihrer Altersgruppe, sage ich mal, die sie trainieren, um dann entsprechend handeln zu können. Weil im Zweifel werden sie nicht diejenigen sein, die was machen können, also im Sinne von, dass sie dann die Behandlung übernehmen logischerweise, sondern sie können dann aber das in ihren Möglichkeiten anstoßen, was möglich wäre und dann aber natürlich auch abhängig davon, wie alt die sind. Ne? Also von einem 13-jährigen Trainer, der jetzt vielleicht Kinder trainiert, ist es, glaube ich, logisch, dass man da nicht so viel erwarten kann in dem Sinne, wie wenn das jetzt ein erwachsener Trainer ist.
Ich glaube, das ist nur verständlich. Hast du schon Feedback bekommen, was da so ins Rollen kommt durch die Unterstützung? Weil letztendlich hast du ja gesagt, Trainer sind wahrscheinlich keine Sportpsychologen. Dafür gibt es ja entsprechend die Ausbildungen, Studiengänge. Irgendwie so Quick Wins, wo du sagst, okay, da hat mein Trainer wirklich in seinem Team was erkannt, vielleicht auch 2, 3 Spieler mit besonderen Problemen. Und wie es da weiterging, da zu einer Lösung zu kommen.
Ich hatte tatsächlich 2, glaube ich, oder 2, 3, die mehrere Seminare dann oder in mehreren Seminaren von mir saßen vom Hamburg Hockeyverband generell. Also das ist jetzt nicht immer normal, sage ich mal, weil natürlich ne, die C-Trainer-Ausbildung ist das eine, aber es gibt ja noch andere Seminare. Und da hatte ich schon das ein oder andere Mal den Fall, dass jemand kam und gesagt hat, hey, das hat mir total geholfen letztes Mal, was natürlich super schön ist, ne? Dass auch so selbst kleine Impulse und wir saßen da irgendwie 3 Stunden zusammen, das ist nichts, ne? Also wenn ich das jetzt irgendwie runterbreche auf, wie betreut eigentlich ein Sportpsychologe eine Mannschaft oder Trainer im professionellen Sinn nachher, das ist natürlich nicht vergleichbar und dass sie dann trotzdem da schon so ein bisschen was mitnehmen können, werden mit Sicherheit auch nicht alle gewesen sein, ne? Aber wenn das nur eine Person war, dann hat sich das schon gelohnt und ich glaube, das kam auf jeden Fall schon mal.
Eine schöne Bestätigung.
Jetzt im September und im November stehen wieder 2 Fortbildungen mit dir an. Einmal zum Thema wertschätzende Kommunikation und zum anderen zum Selbstmanagement. Magst du ein bisschen was erzählen? Was sind da die Inhalte von diesen Seminaren?
Ja, wertschätzende Kommunikation, die kam jetzt so ein bisschen auch erst dieses Jahr auf die Themen. Das war jetzt nicht, dass ich das proaktiv reingegeben habe, aber das finde ich ist das Schöne, dass man das immer so ein bisschen in Dialog, sage ich mal, erarbeitet, weil die Trainer, die mich dann in dem Sinne auch beauftragen, ja viel besser wissen, was ist gerade Phase, was brauchen wir, was könnte uns helfen, ne, in der Mannschaft und das wäre eben zum Beispiel ein Thema. Ich glaube, das geht nachher in mehrere Richtungen. Ne? Also das ist nicht nur die Sportler untereinander auf dem Platz, das ist nachher Trainer in Richtung Sportler, Sportler Richtung Trainer, Trainer untereinander. Also da gibt es verschiedene Konstellationen und Dynamiken, die mit Sicherheit spannend sind, sich da nochmal anzugucken und zu schauen, okay, wie kann man das wirklich leben? Weil ich denke, dass sehr viel, was zum Beispiel Trainer, was die Sportler beobachten von den Trainern untereinander, die beobachten so viel mehr, als uns selber manchmal bewusst ist. Und da reichen kleine Sätze, da reichen Satzphrasen nachher, damit sie irgendwas aufschnappen, ne? An Dynamiken, an wie geht man miteinander um. Und das ist, denke ich, was super wichtig ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir da auf jeden Fall dann einsteigen können. Und das Zweite, da geht es ein bisschen nach, oder genau das, was wir schon besprochen hatten, dass die meisten Trainer eben nicht hauptberuflich auch Trainer sind. Ne? Das heißt, wie organisiert man das dann im Gesamtkontext des Lebens, sage ich mal, wo es eben nicht nur den Sport gibt am Anfang. Vielleicht kann es ja dahin gehen und dann sind später einige hauptberuflich auch im Trainerkontext tätig, aber bis dahin. Ne? Und das ist auch so ein bisschen das ganze Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement, wie der Titel dann auch schon sagt, und wie, was für Strategien gibt es da, was können die Trainer machen und wie können sie auch mit Phasen umgehen.
Ich würde noch mal ganz kurz zu der Kommunikation zurückkommen, weil ich finde, das ist auch ein ganz spannendes Thema, gerade so im Mannschaftssport. Welche Rolle nimmt diese Kommunikation da ein? Also bei dir, inwieweit war es damals beim Schwimmen zum Beispiel anders? Also kommuniziert man ja eher mit sich selber und mit dem Trainer, und wenn man da wirklich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Leute hat, mit denen wirklich die Kommunikation immer stimmen muss, was spielt das da für eine Rolle? Wie wichtig ist es, dass das funktioniert?
Oh, eine super wichtige. Also ich habe auch mal, kleiner Fun Fact, Fußball gespielt. Deswegen jetzt nicht profimäßig und auch nicht, aber schon eine Zeit lang. Also nicht nur, es war nicht nur eine Phase von 2 Wochen, aber deswegen habe ich einen ungefähren Einblick davon, auch was es bedeutet, auf dem Platz zu stehen. Weil ich finde, das ist nochmal was anderes, als wenn ich das jetzt nur von außen sehen könnte sozusagen. Ne? Also um einfach das Gefühl zu haben, was könnte da die Unterschiede sein bei den beiden Kommunikations- oder auf der Kommunikationsebene. Beim Schwimmen ist es wirklich so, da gibt es auch Mannschaftsstaffeln, sage ich mal. Trotzdem ist, wie du es schon gesagt hast, die Hauptkommunikation zwischen dir und dem Trainer nachher. Oder auch im Team, wenn da irgendwie mal was schiefgelaufen ist, so das natürlich auch. Ne? Aber bei einer Teamsportart wie Hockey, wie Fußball, wie ne, name it, das kann jetzt jede Teamsport sein, ist es natürlich essentiell. Und ich glaube, damit steht und fällt auch so ein bisschen vielleicht neben dem Aspekt des Vertrauens noch der Erfolg des Teams.
Gerade wenn da jetzt 12, 13, 14 Menschen aufeinandertreffen, wird euch dann auch die Kommunikation nicht wesentlich komplexer?
Ja, definitiv. Also ich glaube, je mehr, das kennen viele wahrscheinlich auch aus dem Berufsalltag, je mehr Menschen involviert sind, desto schwieriger kann es werden. So ist es natürlich auch auf dem Platz, aber ich glaube, dass die Spieler, und je länger sie zusammen spielen, desto einfacher wird es, weil sie anfangen, sich zu kennen, weil sie wissen, wie diejenigen ticken, weil sie genau wissen, was braucht derjenige vor oder nach dem Spiel. Trotzdem ist es natürlich wichtig, also eine Mannschaft kann 10 Jahre zusammen spielen, wenn die sich nie darüber unterhalten, wie sie funktionieren, dann wird es nicht zu dem Level kommen, wo es hinkommen könnte. Ne? Aber ja, natürlich ist es da irgendwie nochmal ein anderer Aspekt.
Man redet im Mannschaftssport ja auch oft immer darüber, dass Mannschaften irgendwie so einen Leader haben müssen, irgendwie so einen Führungsspieler. Wie wichtig ist es auch in Bezug auf die Mentalität, dass man wirklich so einen Spieler hat, der vielleicht nochmal in der Kabine oder auf dem Platz in den Momenten diese Impulse setzt?
Ich glaube, das hat eine sehr hohe Wichtigkeit tatsächlich, dass... Also es ist ja auch in vielen Studien nachgewiesen, ne, warum das wichtig ist, warum es diese Kapitänsrolle auch gibt, warum oder welche Funktion die einnehmen soll, sei es in der Kabine, auf dem Spielfeld, am Spielfeldrand, wie der motivationstechnisch, sage ich mal, noch involviert wird. Ich vergleiche das immer gerne wie mit so einem Kapitän, der ein Schiff steuert tatsächlich. Also wenn keine Wellen auf See sind, dann ist alles super. Ne? Dann ist es leicht, dann kann man den Praktikanten nachher sozusagen zeigen, wie man die Segel hisst, weil da kein richtiger Wind ist. Also es ist alles entspannt. Und wenn es dann aber rau wird, wenn es windig wird, wenn es stürmisch wird, wenn das Schiff ins Wanken gerät, dann braucht man eine Person, die sagt, okay, oder auch zwei, ne? Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, die Stabilität da reinbringt, die Sicherheit reinbringt. Und da geht es gar nicht ein über sich, also sich über andere stellen, sondern einfach um ein Durchnavigieren. Und das kann halt kein Team mit 20 Leuten gleichmäßig sozusagen.
Also ist das quasi auch immer nochmal eine mentale Stütze?
Kann sein, auf jeden Fall, ja. Das hängt natürlich davon ab, wie derjenige auch geschult ist. Ne? Ich glaube, das kann natürlich auch im Worst Case nach hinten losgehen, wenn der jetzt eher negativ pushy ist und nicht so sensibel, dann, deswegen finde ich das schwierig, direkt zu sagen, ja, aber also, es kann auf jeden Fall, man muss natürlich nur gucken, wen man dann dafür nimmt.
Lass uns doch noch mal vom Kapitän zum Trainer wechseln. Gerade beim Mannschaftssport gibt es ja oft Pausen, Halbzeitpause. Und der Trainer nimmt ja immer für sich in Anspruch, da seine Mannschaft mal zu erreichen, was verändern, was bewegen zu können. Wie stark ist tatsächlich der Einfluss?
Ich würde ihn nicht unter- und nicht überschätzen. So kann man das vielleicht sagen. Ich glaube, dass diese Phasen zwischen den Spielzeiten ziemlich wichtig sein können, wenn der Trainer sie gut nutzen kann. So, und das hängt von mehreren Faktoren ab. Wie gut erreichbar ist die Mannschaft in dem Moment? Und da hat jeder Trainer seine eigenen Strategien, wie er zu seiner oder der Mannschaft eben durchdringen kann. Das hängt natürlich auch wieder vom Alter ab, ne? Also so Kleine sind wahnsinnig verspielter als jetzt irgendwie Erwachsene, die dann schon sehr in ihrem Tunnel sind, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall was, was hilft. Und ich meine, die Mannschaft kennt ihren Trainer. Das heißt, er ist auch irgendwie so die Vertrauensperson. Er ist da auch wiederum der, der Stabilität und Sicherheit geben kann, der nochmal pushen kann in eine positive Richtung. Es kann aber auch sein, und das hängt halt immer davon ab, wann wird auch Feedback gegeben, wie nutze ich diese Halbzeitpausen oder wie nutze ich diese Viertelpausen, je nachdem, welche Sportart es nachher ist. Weil im Zweifel den einen hilft es, wenn sie schnell über negative Sachen sprechen. Die anderen sagen, das schieben wir komplett bis zum Ende. Und wir konzentrieren uns wirklich nur darauf, was in den nächsten 20 Minuten ist oder so. Aber die hat auf jeden Fall einen Effekt. Und ich glaube, wenn man sie vernünftig nutzt und gut nutzt, dann kann sie auf jeden Fall auch wieder dazu führen, dass sich die Spieler kurz sammeln, dass sich der Trainer kurz sammelt und dann eben nochmal eine neue Ausrichtung stattfindet für die nächste Halbzeit.
Kann man abschätzen, wie stark die Einflüsse sind, wenn man sich quasi mit der Vergangenheit, mit den Fehlern, die auf dem Platz passiert sind, beschäftigt oder eher positiv in die Zukunft schaut, dass man einfach sagt, okay, das ist der Plan für die nächsten 20, 45 Minuten. Wir als Team wollen das und das bewegen. Gibt es da Tendenzen, was der erfolgsversprechendere Weg ist?
Ich habe jetzt keine Studien gerade vor Augen, die jetzt in eine oder andere Richtung gehen können. Ich bin kein Fan davon, zurückzublicken, zumindest nicht während des Spiels. Also danach auf jeden Fall finde ich das auch super, super wichtig, dass man sich komplett einmal damit auseinandersetzt, auch die Sequenzen nochmal analysiert und da wirklich reingeht. In den Halbzeiten selbst bin ich kein Fan davon, weil ich nicht glaube, dass es unbedingt hilfreich ist, weil es gibt da nur 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, wie lange das ist, und das ist eine unfassbar begrenzte Zeit. Und jeder Trainer hat die Chance zu entscheiden, wie nutze ich diese Zeit. So, und wenn man das natürlich eher negativ nutzt, sage ich mal, im Sinne von ich gucke auf die Fehler, ist auch das was hängen bleibt bei den Sportlern. Also, ne, dass da viel mehr arbeitet mit was ist schiefgegangen versus was man natürlich machen kann, dass man sich eine Sequenz rausgreift und sagt, wie können wir in den nächsten 20 Minuten besser damit umgehen. Aber deswegen bin ich auf jeden Fall eher ein Fan davon, sich da positiv auszurichten.
Das nehme ich gern mit.
Gibt es irgendwie, durftest du irgendwie mal Mäuschen spielen in so einer Halbzeitansprache und gibt es da irgendwie so eine verrückte Geschichte, die du da mal erlebt hast, wo du dir gedacht hast, oh, das ist aber eine spannende Strategie, jetzt die Halbzeitpause zu nutzen? Gibt es da irgendwie
eine verrückte Geschichte? Ja. Also ich durfte schon mal Mäuschen spielen, ja. Das war auch tatsächlich Bestandteil von einigen, also nicht nur beim Hockey, sondern auch beim Fußball dann mal, weil ich gesagt habe, mir hilft das natürlich zu verstehen, wie die Dynamik im Team ist. Ne? Also nicht nur im Training und nicht nur im Spiel, sondern eben auch in der Kabine. Aber eine verrückte Geschichte, also nicht so verrückt, dass sie mir so im Kopf geblieben wäre, dass ich jetzt noch was wüsste sozusagen. Ziemlich normal, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, dieses kurze Sequenzen anschauen, das analysieren. Natürlich gab es da Sachen, wo ich dann im Nachhinein mit den Trainern nochmal gesprochen habe, was aus meiner Perspektive, das ist ja auch immer nur aus meiner fachlichen Coaching-Expertise nachher, was ich da reingeben kann und nicht aus der Trainerperspektive aus seiner Sicht, weil klar diskutieren wir dann auch manchmal oder ich gebe meinen Impuls rein und sage, hey, was du jetzt damit machen möchtest, ist natürlich dir überlassen. Ne? Ich kann nur das reingeben, was ich aus meiner fachlichen Expertise da weiß, aber jetzt nicht sowas, was so verrückt gewesen wäre, dass ich mich da so noch dran erinnere.
Manchmal ist es ja
das
so.
Das stimmt, vielleicht kommt es auch noch, dann werde ich es nachreichen.
Kommen wir nochmal zu den Nerven. Also es gibt ja Sportler, die sind eiskalt, konzentriert im Tunnel. Viele andere haben aber dann auch mit Nerven zu kämpfen. Ich kenne es selber, wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe, so eine Grundnervosität gehört einfach dazu. Aber es gibt ja auch Menschen, die tun sich dann noch schwerer. Und wie kann man denen helfen, um das vielleicht ein bisschen abzulegen?
Auch da ist eine langfristige Strategie aus meiner Sicht das, was am erfolgsversprechendsten und am sinnvollsten ist. Da ich bin ein Riesenfan von der Integration von Meditation, von Yoga und Pilates, von irgendwie allen Techniken, also da gibt es jetzt diverse, das sind jetzt nur ein paar, aber von allen Techniken, die bewusst und kontrolliert das Nervensystem beruhigen. Weil in Stresssituationen, in Drucksituationen, in Situationen, wo der vielleicht auch ja der Druck von außen extrem groß ist, kann man diese Strategien meistens nicht einsetzen, wenn man sie nicht vorher schon integriert hat. Das heißt, ich glaube, jeder Sportler, der das irgendwie konstant in seinem Alltag hat, egal welche der Techniken das nachher ist, der kann das auch in solchen Situationen abrufen. Und ich glaube, dass das deswegen genau für diese Momente unfassbar wichtig ist, auch da so eine langfristige Strategie zu fahren und zu gucken, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, ich werde nervös. Weil auch das, ne, da kann man sich ja ausprobieren. Es gibt Wettkämpfe oder im Beruf dann nachher vielleicht Präsentationen, im Sport nachher irgendwie ja Wettkämpfe, die weniger wichtig sind, dann gibt es welche, die wichtiger sind. Und da wirklich klein anzufangen und schon, wenn man merkt, dass man nur so ein bisschen nervös wird, zu gucken, okay, warum reagiere ich so? Also sich selber wirklich besser verstehen zu lernen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel in diesem ganzen Konstrukt. Wie gehe ich damit um, wenn ich nervös werde?
Sollte man damit definitiv bei Kindern starten, wenn man das feststellt, oder kann sich das auch ein bisschen rauswachsen im Zeitverlauf?
Also es gibt natürlich auch Dinge, die man schon mit Kindern machen kann, also wo man schon spielerischer anfangen kann, diese Methoden, sag ich mal, anzulernen. Natürlich setzen sich Kinder jetzt nicht hin und meditieren 15 Minuten. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel verlangt. Es gibt aber schon einige Sachen, ne, wie man da spielerisch anfangen kann. Aber ich würde da nie so einen großen Druck draufsetzen, dass man jetzt mit 6 schon sagen muss oder sagt, hey, dieses Kind muss jetzt lernen zu meditieren, weil es später ein Leistungssportler wird, um Gottes Willen. Also ich glaube, das ist total normal, dass auch Kinder nervös sind. Und das ist auch gut, dass sie das mal spüren, dass sie wissen, was bedeutet das, warum werde ich nervös? Weil das eben irgendwie was Besonderes auch ist. Und das kann ja auch positiv pushen. Nervosität muss ja gar nicht nur was Negatives sein. Und dass man das so ein bisschen nachher aber halt auseinandernimmt, beherrscht es diesen Menschen irgendwann? Oder ist es eine gesunde Grundnervosität, wie du auch schon gesagt hast, die sich aber auch positiv auswirken kann, wo das Adrenalin nachher genutzt werden kann, um es umzuwandeln in Leistung zum Beispiel?
Ich würde sagen, an dieser Stelle halten wir mal ganz kurz fest, dass Mentalität auf jeden Fall ein Gamechanger sein kann und man das auf jeden Fall nicht verdrängen oder vernachlässigen sollte. Bisher ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Jetzt kommen wir aber nochmal zu unserer traditionellen Fragerunde, zu unserer Schnellfragerunde. Und zwar haben wir jetzt 5 private Fragen. Okay. Also entweder oder Fragen sind das. Da musst du dich gleich schnell entscheiden. Okay. Und danach haben wir auch nochmal Hockey-Fragen, wobei wir das bei dir ein bisschen abgeändert haben, und zwar in Schätzfragen. Die wird Dennis dir dann gleich stellen. Ich fange jetzt erstmal mit den privaten Fragen an.
Okay, und ich komme jetzt schon schwitzen.
Let's go. Schlimm ist es nicht. Wir fangen an mit Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Franzbrötchen.
Dein Lieblingsort in Hamburg?
An der Alster.
Comedy oder Krimi?
Krimi.
Tretboot oder Sub?
Sub.
Koch, sage ich jetzt schon. Wir hatten immer mal eine Frage mit Kochen oder Bestellen auf dem Trip. Wir haben das aber ein bisschen abgeändert. Jetzt ist es Rock oder Pop geworden.
Pop?
Das war ein bisschen zögerlich.
Ja, ich musste gerade überlegen. Ich bin bei Musik nicht so super festgefahren tatsächlich. Also ich bin auch sehr, sehr schlecht darin, Künstler zu Songs zuzuordnen. Deswegen, ich bin da eigentlich sehr divers aufgestellt. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann würde ich vielleicht sagen Pop. Aber ist jetzt nicht so eine super krasse, wirklich starke Entscheidung.
Okay, halten wir so fest.
Ja, lass uns doch mal zum Hockeysport wechseln. 5 Schätzfragen. Also von daher keine Scheu, hau einfach spontan was raus. Ja, wie schwer ist eigentlich so ein Hockeyball?
Ein Hockeyball? 500 Gramm?
Das wäre relativ schwer. Dann müsste man noch ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen. Tatsächlich so um die 160 Gramm.
Okay, gut.
Aber den Ball bewegt man mit einem Hockeyschläger. Wie schwer kann der so sein?
Der ist schwerer. Ich hatte meine Hand. Der ist schwerer, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich wieder 2 Kilo.
Auch das wäre ein auch bisschen schwer.
Okay.
Man merkt das Training vom Schwimmen. Also von
die Schultern sind ausgeprägt auf jeden Fall.
Ich täte mich da ein bisschen schwerer, aber tatsächlich so ein Hockeyschläger kann so zwischen 340 und 737 Gramm schwer sein. Also sind wir nicht mehr so weit von den 2 Kilo entfernt.
Bisschen.
Ja, und wenn ich mit dem Hockeyschläger den Hockeyball schlage und ich kann das richtig gut, wie schnell kann so ein Ball werden?
Oh, das kann mir schon richtig schnell werden. Ich bin in sowas, finde ich wirklich richtig schlecht. Also wie ihr seht, ist nicht meine Paradedisziplin hier. Vielleicht 50 km/h.
weil der Ball nicht so schwer ist, geht es tatsächlich ein bisschen schneller.
Ich habe schon gedacht, aber dann dachte ich, nee, komm, ich kann nicht nochmal über das Ziel hinausschießen. Okay, wie schnell?
Also gar nicht so weit von der Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn entfernt, und zwar 140
km/h. Ach krass, ja.
Kann so ein Ball annehmen. Deswegen ist ja auch die Schutzausrüstung extrem wichtig.
Und weil ich möchte so einen harten Ball nicht abbekommen.
Ja. Kommen wir mal zu den Hockeyspielern. Hamburg ist eine Hochburg mit vielen Vereinen. Wie viele Spieler sind denn hier in den Vereinen?
In allen Vereinen in Hamburg vielleicht 800?
Machen wir 10.000 draus.
Okay, können wir diese Schätzfragen vielleicht rausstreichen?
Aber schön, unbedarft, einfach ran und dann gibt es einfach Abweichungen. Wäre mir wahrscheinlich umgekehrt auch nicht anders gegangen. Ich kenne jetzt leider die Antworten.
Ja, es ist gut. Ich bin im richtigen Bereich bei mir unterwegs so, und ich mache dann nur das Mindset-Thema und den Hockey-Kram überlasse ich dann lieber anderen.
Genau, Sportart gibt es schon ein bisschen länger, sehr traditionell. Wann wurde Hockey denn quasi erfunden und wo? In welchem Land?
England.
Hervorragend.
Wirklich?
Volltreffer.
Jackpot. Und wie lange? Ja, ich sag mal um 1900 rum.
Sogar ein bisschen früher, der Sage nach 1840.
Oh, war auch gar nicht so schlecht. Ja, wir nähern uns der richtigen Richtung
genau,
an.
Genau, also mit der fünften Frage haben wir uns ganz stark genähert und ja.
Man muss sich ja auch erstmal ein bisschen warm machen.
Genau, ne? Ein bisschen warm. Jetzt können wir weitermachen, bitte.
Bei Wer wird Millionär hat man ja zum Beispiel am Anfang auch immer erst so ganz einfache Fragen. Und man steigert sich langsam rein und wir haben ja gleich mit echt doch schwierigen
jetzt
Fragen.
Jetzt möchte ich bitte nochmal die Frage mit dem Ball haben.
So, von unserem Hockey-Quiz, würde ich es mal nennen, gehen wir jetzt einmal weiter. Und zwar drehen wir jetzt den Spieß zum Schluss nochmal einmal um. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal Dennis eine Frage zu stellen. Und zwar eine Finanzfrage. Gibt es da etwas, was dir auf der Seele brennt?
Ja, tatsächlich ist mir wirklich noch was eingefallen, weil ich mich damit auch kürzlich beschäftigt habe. Und zwar, wenn du jetzt an dem Standpunkt wärst, du müsstest jetzt sagen oder auswählen, zu welcher Bank du gehst, so. Wie würdest du das entscheiden? Weil heutzutage im Vergleich zu, ich sag mal, wo ich noch kleiner war, da gab es so die klassischen Sparkasse und so weiter, so ein paar große. Heute mit den ganzen Online-Banken, auch verschiedenen Modellen mit Kreditkarten und so weiter, gibt es ja super viele verschiedene Modelle. Was wäre deine Strategie zu sagen, wonach würdest du das auswählen?
Ich würde mir erstmal überlegen, was erwarte ich von der Bank und dann, je nachdem, wie groß die Erwartungshaltung ist, welches Produktspektrum ich brauche, einfach erstmal schauen, gibt es eine Bank, die alles erfüllt. In der heutigen Zeit, wir sind alle deutlich spezialisierter. Du kennst es selber aus dem Coaching-Bereich. Man kann nicht alles gleich gut und im Zweifel dann für den jeweiligen Fachbereich dann den richtigen Partner auswählen. Wenn du einfach ein Girokonto, Kreditkarte brauchst, kein Bargeld, bist du, denke ich mal, in der Online-Welt schon gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn es dann um Vermögensanlagen, Absicherung geht, ich glaube, es ist schon wichtig, sich entweder damit tiefer zu beschäftigen oder halt dann Menschen wie mich damit zu besuchen.
Das werde ich machen.
Ja, also von daher kein Hexenwerk, mittlerweile sehr transparent. Und da gibt es Einschläge, ja, Startportale, Finanztipp, Stiftung, Finanztest, wo man sich grundsätzlich schon mal ganz gut informieren kann.
Ja, ich hoffe, deine Frage wurde damit ganz gut beantwortet. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns diesen spannenden Einblick gegeben hast, was eine Mindset-Expertin überhaupt macht, was sie für einen Einfluss nehmen kann. Und ja, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute.
Ja, danke für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
Das kann ich nur zurückgeben. Danke an euch beide. Bis zum nächsten Mal.